Darum bin ich allein da. Meine Frau macht Lobpreis in der Gemeinde. Ich bin, oder Dave, wie man mich nennt, ich war 7 Jahre Jugendpfarrer in der Nähe von Zürich und die Jungen machen immer Abkürzungen, da kannst du machen, was du willst. Deshalb ist das bei uns so geblieben, offiziell Elisabeth und David, inoffiziell Eli und Dave. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Ich bin Pastor in der Freikirche Außerfern, also gleich der Nachbar von euch. Bin dort aufgewachsen, ursprünglich im Außerfern. Mein Vater hat die Gemeinde gegründet und ist dann weitergezogen nach Imst, um dort die nächste Freikirche zu starten. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich bin Missionar der SMG. Leben also von Spenden und wir haben den Auftrag, die neue Leitergeneration zu mobilisieren, zu schulen und zu trainieren, weil wir glauben, dass die neue Generation, die wächst nicht von alleine und häufig sind die Gemeinden überfordert, dann neue Leiter nachzunehmen, die Leute in ihre Berufung zu fördern, sie zu schulen und zu trainieren. Das machen wir unter anderem beim BEG, beim Bund Evangelikaler Gemeinden. Das ist einer der anerkannten Gemeindebände, Verbände in Österreich. Aber ich bin auch im Vorstand der Evangelischen Allianz in Österreich mit dem Ziel, einfach übergemeindlich Brücken zu bauen. Ich leide extrem darunter unter diesen Mauern, unter diesen Gräben, die es gibt, vielleicht auch in Deutschland, aber in Österreich sehr stark. Und darum bin ich übergemeindlich in sehr konservativen Gemeinden, in sehr charismatischen Gemeinden unterwegs, weil es letztendlich um Jesus geht, um sein Wort. Und dann lange nichts und dann kommen irgendwann wir. Dass ihr mich versteht. Genau, wir haben 3 Kinder, die sind heute alle zu Hause, weil der Jüngste ist krank und Eli hat Dienst und ich habe Dienst und jetzt dürfen sie mal zu dritt zu Hause sein und genießen das auch mal. Ja, Pastorenkinder müssen ja meistens irgendwo mitgehen. Gut, ich glaube, soweit zu mir. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Und ihr habt ja heute bei der Hinführung schon gesehen, dieses Thema ist sehr komplex. Ja, von Work-Life-Balance könnte man machen, über Schärfung vom Werkzeug. Das ist einfach mal die erste Basis. So wie ich diese Predigt sehe, sie beruht auf einer Serie von verschiedenen Predigten. Das ist einfach mal der erste Teil. Vielleicht darf ich ja wieder mal kommen, dann können wir dann weiter schauen. Ich habe euch zur Einstimmung ein paar Werkzeuge mitgebracht und vielleicht können wir mal schauen, was für einen Zweck, was für eine Bestimmung hat denn das Werkzeug? Vielleicht können wir mal zusammen helfen. Kennt jemand dieses Werkzeug? Weiß er, für was es da ist und wer es benutzt oder wer es gebrauchen kann? Ja? Gut. Also, weiß jemand, was das ist? Was Spezielleres, was Modernes? Oh! Redet jemand aus Erfahrung? Jawohl! Nein, genau, das ist, wenn der Mechaniker oder irgendjemand da nicht hinkommt, das ist so ein Schwanenhals-Teleskop, dann kann er diesen Schwanenhals da reintun und sieht auf dem Farbmonitor, was da ist, obwohl er gar nicht reinkommt. Genau. Dann hier für die Hobby-Schrauber an Autos und so weiter, zählt der Schlüssel. Ja, die dient mir, um den Ölfilter zu wechseln. Und zum Schluss, was eher Spezielles für die, die auf den Dächern arbeiten, eine Falzzange, den der Spengler, der Dachdecker braucht, um die Dachrinne in die richtige Position zu oder zu biegen. Wir merken also, jedes Werkzeug hat einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Die Definition. Es soll dem, der es gebraucht, einfach zur Hand geben. Ihm helfen, dass er seine Aufgabe bestmöglich erfüllen kann. Wir als Christen werden eigentlich mit so einem Werkzeug verglichen in der Schrift. Bibelvers mitgebracht aus Epheser Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Werkzeug oder sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was ist jetzt also ein Werkzeug, das Gott nützlich sein kann? Das ist die Frage, der wollen wir heute nachgehen. Und im Bibeltext aus Markus Kapitel 9, eine ganz spannende Geschichte ein, wo wir sehen, wie Werkzeuge manchmal unterwegs sind. Es geht um die Freunde von Jesus, um die Jünger, wie sie dieses Werkzeug sein verstanden haben und wie Jesus dann höchstpersönlich diese Werkzeuge ein bisschen neue Schärfe, ein bisschen neue Bestimmung, neue Richtung gibt. Bevor wir einsteigen, ganz kurz zum Kontext. Markus Kapitel 9, Jesus ist auf dem Weg nach Kapernaum mit seinen Jüngern. Es war sehr lange, sie kommen an und Jesus fragt, was war denn los bei euch? Was habt ihr zu diskutieren? Was gab es denn zu streiten unterwegs? Was war euch so wichtig? Man könnte ja über die Bundesliga reden, man könnte über alles Mögliche reden. Ihr hattet ein Diskussionsthema, was war das? Und ich stelle mir vor, wie die Jünger rot angelaufen sind, weil Jesus sie voll erwischt hat. Voll erwischt. Die Frage, die sie beschäftigt hatte, war, wer ist das beste Ross im Stall? Wer ist das beste Werkzeug im Werkzeugkoffer Jesu? Dein Lieblingswerkzeug, Jesus? Wenn du alle zu Hause lassen müsstest, alle Werkzeuge, welches würdest du definitiv nicht zu Hause lassen? Auf Neudeutsch übersetzt war ihr Streitthema. Und Jesus tat das, was die Rabbiner damals häufig getan haben, wenn sie ihren Jüngern, ihren Nachfolgern eine Lektion erteilen wollen. Er setzt sich hin und bittet die Jünger auch, sich hinzusetzen. Gib ihnen jetzt die Grundidee mit vom Werkzeug. Ein Werkzeug dient einem Zweck. Dazu lesen wir Markus Kapitel 9, Vers 35. Dass Jesus, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und der Diener aller. Ich will den Jüngern und auch dir und mir zu verstehen geben, wenn du wirklich, wirklich ein gutes, nützliches Werkzeug in der Hand vom Meister sein willst, dann musst du umdenken. Das, wie es in der Welt ist, Macht, Stellung, Position, Einfluss, Karriere, Geld, das zählt. Ob nützt, ob du bereit bist zu dienen. Dass Jesus dein Leben gebrauchen kann, um seine Aufgabe, die er für dich gedacht hat, dass er der nachkommen kann. Statt nach Anerkennung zu streben, danach auszusehen, dass die Menschen mich gern haben, erst trachten nach dem, wer bin ich denn überhaupt nützlich? Werkzeug, was der Herr Jesus gern verwendet, gern einsetzt. Werkzeug macht aus, dass es dient. Das bedeutet aber auch, Gudrun hat schon angeklungen, für Jesus ist kein Werkzeug wichtiger als Werkzeug dient einem anderen Zweck. Sie dienen der Verherrlichung des Meisters, nämlich Jesus. Und ich weiß schon, dass wir häufig denken, naja, der da vorne steht, das ist das Werkzeug. Aber die Schrift sagt, dass die da vorne stehen, haben schon genug Ehre und Belohnung von den Menschen, aber die 40 Jahre putzen, wenig Anerkennung kriegen, die Diener, die man häufig übersieht, das sind diejenigen, meiner Ansicht nach, die wahren Großen. Und ich glaube wirklich, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, werden wir merken, Jesus, deinen und meinen Dienst wirklich beurteilt. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob du Schraubenzieher, ob du Stichsägeblatt oder Kreissägeblatt oder Hammer bist, sondern einzig und allein, ob du verwendbar bist für Jesus. Das ist die große Frage, die uns beschäftigen muss. Damit Gott als Baumeister, als Architekten dich auf seiner Baustelle im Reich Gottes dort einsetzen kann, wo er dich braucht. Du mit deiner Begabung, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen Vorlieben, dich braucht es. Und du bist in der Lage, Dinge auszufüllen, die ich nicht ausfüllen kann. Weil ich nicht diese Vergangenheit habe. Ich habe nicht diese Erziehung, diese Ausbildung genossen wie du. Deshalb lautet die Frage nicht, bin ich das beste Werkzeug, sondern lasse ich mich als Werkzeug gebrauchen. Bin ich einsatzfähig, bin ich funktionstüchtig. Und wenn wir jetzt an die Lebensaufgabe von Jesus denken, dann merken wir, der hat nicht nur von der Theorie geredet. Naja, in der Theorie redet es sich ja leicht. Nein, als er hier auf Erden war, hatte er eine Mission. Er hatte den schwierigsten Auftrag, den jemals jemand hatte. Nämlich den unsichtbaren, bis dahin sehr distanzierten, entfernten Gott, den Menschen nahbar zu machen, den Menschen vorzustellen. Ihnen zu zeigen, was Gott wirklich wichtig ist und nicht das, was den Menschen wichtig ist. Als Gott seine Göttlichkeit abzulegen, damit er verletzlich wird, damit er sein Leben geben kann, muss er Mensch werden. Ein Gott kann man nicht töten. Und er wurde Mensch wie du und ich und hat sein Leben gegeben, damit du versöhnt sein kannst mit deiner Vergangenheit, Zukunft, Perspektive hast, hat er sein Leben gegeben. Er diente mit seinem ganzen Leben. Markus Kapitel 10, Vers 45 heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, so wie es eigentlich richtig gewesen wäre, als Königssohn, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also wir merken, Jesus hat nicht von irgendwas geredet, was er selbst nicht getan hat. Sein Leben war Programm. Er hat es umgesetzt. Also er ging als Vorbild voran, während er den Jüngern das erklärte, war er selber Werkzeug in Gottes Hand. Und das ist die Grundsache eigentlich in der Nachfolge im Christsein, dass wir dienen. Dieses grundsätzliche Dienen ist ja nichts Neues. Das finden wir überall im Neuen Testament. Ich habe nur zwei Beispiele aus Philipper 2, Vers 3. Da heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Oder denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am wichtigsten ist oder am besten ist. Hast du schon überlegt, was passieren würde, wenn wir das wirklich umsetzen würden? Wenn jeder von uns das Wohl vom anderen, der jetzt neben dir sitzt, in deiner Ehe, in deiner Familie, in der Gemeinde, wenn du nicht auf dich schaust, sondern dass der andere alles hat, was er braucht, und der andere schaut, dass du alles hast, was du brauchst, kommt keiner zu kurz. Leider sind wir Menschen Egoisten und haben immer Angst, dass wir zu kurz kommen. Darum funktioniert das nicht so wirklich. Das liegt aber nicht am Programm, das liegt an uns Menschen. Die Jünger sitzen also immer noch rum um Herr Jesus und haben jetzt eine ganz wichtige Lebensweisheit bekommen, nämlich, dass ein Werkzeug einem Zweck dient. Und jetzt ist die Lektion ja gar nicht so einfach zu verstehen, nur aus der Theorie. Ja, also wenn ich der Größte sein will, soll ich dienen? Okay. Aber wie mache ich denn das konkret? Oder was bedeutet das? Der Erste soll ich nicht sein, sondern der Diener aller. Und was macht ein Lehrer, wenn er sicher gehen will, dass seine Schüler verstehen, was er sagt? Umsetzen können. Dann bringt er ein Beispiel. Er anschaulicht das und das macht Jesus in Vers 36. Da nimmt das Ich ein Kind und stellt es mitten unter die Leute, mitten unter die Jünger. Was will er jetzt mit diesem Kind? Wir müssen uns bewusst sein, die Kinder damals, bis sie mündig waren, ab so 13 Jahren, die waren auf der untersten gesellschaftlichen Stufe angesiedelt, wie die Prostituierten und die Zöllner. Die waren für nichts. Die kosten nur, die machen nur Mühe, die bringen nichts. Ab da habe ich nichts. Erst ab der Mündigkeit kann ich sie viel einsetzen zum Arbeiten, ich kann sie verheiraten, ich kriege dann den Brautpreis und so weiter. Bis dahin sind sie ja niemand. Und Jesus nimmt das Kind. Der Bibeltext sagt sogar, er umarmt es, er herzt es, er wertschätzt etwas, was damals keinen Wert hat. Und er stellt das Kind mitten unter sie. Kinder sind auch die größten Egoisten. Das wissen wir alle. Wir waren alle Kinder. Und wir wissen, wie wichtig das ist, dass wir das kriegen, was wir wollen. Und wenn die Mama mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, ist das dem Kind relativ wurscht. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Und ich brauche das jetzt. Nicht erst in 10 Minuten, wenn der Papa heimkommt, ich brauche das jetzt. Was meint jetzt also Jesus, wenn er sagt in Vers 37, wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. sollen wir jetzt alle Kinder adoptieren? Weiß ich nicht, ob das der Text so meint. Einer meiner engsten Freunde hat 2 Kinder adoptiert. Und er hat gemeint, Dave, pro Kind ein Auto. So viel kostet das. Je nachdem, woher du das Kind hast, wie lange du da brauchst, wie schwierig die Behördengänge sind, dann sage ich, okay, das kann es wohl nicht sein. Das könnte ich mir nie leisten, aber vielleicht gibt es noch eine andere Bedeutung. Und mir hat der Kontext vom Orient geholfen, das zu verstehen. Dort dieses Wort aufnehmen hat eine ganz andere Bedeutung wie bei uns. Wenn ich vielleicht jemanden mal einlade auf einen Kaffee oder zum Essen ist eh schon gut, dann bist du schon sehr gesegnet. Aber häufig habe ich das Gefühl, dass wir tun es relativ schwer, Leute zu uns einzuladen, vor allem dann, wenn es vielleicht Leute sind, die ein bisschen anders sind wie du und ich. Und im Orient ist es bis heute so. Die Gastfreundschaft ist eines der höchsten Werte dort. Und wenn jemand dich aufnimmt, dann nimmt er dich richtig auf. Da muss er dich gar nicht kennen. Der wird dir das Beste auftischen, was er hat im Haus. Und wenn du über Nacht bleibst und das Gästebett nicht ganz klar ist, ob du wirklich gut schlafen willst, dann wirst du in seinem Bett schlafen. Im Bett des Besitzers. Und er wird alles daran setzen, dass dir nichts passiert. Du stehst unter seinem Schutz. Einen ganz krassen Beleg haben wir vom Alten Testament bei Lot und Sodom und Gomorra, was er bereit war, alles zu geben, damit seinen Gästen nichts passiert. Das zeigt uns diese Kultur der Gastfreundschaft auch von damals. Was Jesus also in Vers 37 wahrscheinlich sagen will, ist, dass wir bereit sein sollen, uns so weit zu erniedrigen, dass wir bereit sind, jeden Mensch, den der Herr Jesus uns vor die Füße stellt, dieser Person zu dienen. Wenn sie Kaffee braucht, kriegt sie halt einen Kaffee. Wenn sie was zu essen braucht, kriegt sie was zu essen. Und so weiter. Das bedeutet, wir Menschen müssen auch lernen, Dinge zu tun, die wir vielleicht manchmal als unangenehm finden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Dass es uns leichter fällt, Menschen zu dienen, wo ich weiß, ich lade ihn ein, er lädt mich dann auch ein. Ich gebe ihm ein Geschenk, ja, wahrscheinlich kriege ich auch was. Oder ich habe einen Referenten, einen bekannten Pastor hier, einen Prediger hier zu Besuch, der braucht was zu übernachten. Für den was zu übernachten, finde ich, ist kein Problem. Aber für einen Obdachlosen, für einen Alkoholiker, der einen anderen Geruch hat wie du, da wird es dann ein bisschen ungemütlich. Und ich möchte nicht, dass du dich ungemütlich fühlst jetzt, aber das muss man doch einmal liegen lassen. Warum dienen wir und warum dienen wir manchmal nicht? Sind wir bereit, in Menschen zu investieren, Werkzeug Gottes zu sein, ganz egal, was es kostet, wenn ich weiß, das ist jetzt dran für mich. Wenn ich spüre, das soll ich jetzt tun. Sind wir so selbstlos oder geht es häufig in den Hilfestellungen darum, dass auch wir was davon haben oder kriegen? Schauen wir uns nochmal die Definition aus Epheser 2, Vers 10 an, bevor wir dann anschauen, wie so ein Werkzeug funktionstüchtig gemacht wird. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat uns geschaffen. Du bist handgefertigt von Jesus, dem Schöpfer. Du bist einzigartig, so ein Werkzeug wie dich gibt es nur ein einziges Mal. Da ist der persönliche Stempel von Jesus drauf, made by Jesus. Designed by Jesus. Wusstest du das? Den Schraubenzieher, den du bist, gibt es nur einmal. Ganz egal, wie viele Tausende es geben mag. Und diesen Hammer, den du bist, gibt es nur einmal. Ich weiß, es ist einmal eins in der Nachfolge, aber ich glaube, häufig vergessen wir das. Nicht nur kreiert, auch geschliffen, gehärtet, geschärft, alles von Jesus. Psalm 139 heißt ganz klar, der Herr Jesus hat dich schon lang gesehen. Und kreiert, bevor überhaupt deine Eltern wussten, dass du auf dem Weg bist, wusste er das. Und er hat was vor. Zweitens, ein Werkzeug wird speziell gefertigt und hergestellt. So, jetzt wollen wir die Theorie in die Praxis rübernehmen und schauen, wie die Bibel uns zeigt, wie der Herr das dann manchmal macht. Wie bringt er Menschen auf die Spur, auf den Weg? Wir wollen jetzt uns einen Randständigen, einen ehemaligen Verbrecher, jemand, der Menschenrechte verletzt hat, der die Genfer Konvention, so wie wir es heute sagen, mit Füßen getreten hat, wie Gott diesen Menschen auf die Spur gebracht hat. Welche Werkzeuge hat Gott gebraucht, um diese Person dahin zu bringen, dass wir sie heute mit dem Namen Paulus kennen? Das erste Werkzeug ist der Stephanus. Wobei ich zugeben muss, das sind jetzt einige Interpretationen, die ich relativ frei einfach rausmache. Die Schrift sagt es nicht, aber ich versuche euch ein bisschen reinzunehmen und ich denke, es könnte so gewesen sein. Der Stephanus, ein Diakon, wird angeklagt, weil er seinen Mund nicht halten konnte, von diesem Jesus zu schwärmen und zu erzählen. Sie schleppen ihn vor den obersten Gerichtshof der Israeliten, vor den Sanhedrin, da waren die Universitätsprofessoren und alle abgefahrenen Leute, die waren alle da. Und er, keine Ahnung, hatte er eine Bildung, konnte überhaupt lesen, ich weiß es nicht, stand da und es geht um sein Leben. Aber er kämpft nicht um sein Leben, er kämpft darum, dass das jetzt die Botschaft rausgeht und erzählt ihnen von Jesus. Und ich frage mich, war Saulus da dabei? Wir wissen, er war Pharisäer, wir wissen, er hat beim Gamaliel gelernt, kann sein, dass der dabei war, und das erste Mal das Evangelium von Jesus Christus gehört hat? Fragezeichen. Ich weiß es nicht, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es könnte so gewesen sein. Dann wollen sie ihn umbringen. Ganz klar, der muss weg, der lästert Gott. Und sie zwingen ihn, aus dem Stadttor rauszugehen. Und die vornehmen Leute, diese Universitätsprofessoren, sind bereit, sich die Hände schmutzig zu machen, und legen ihre Gewänder ab, ihre Jacketts und geben sie diesem Saulus. Da wird das erste Mal erwähnt. Und der Saulus ist dabei, wie die Steine fliegen und wie man diesen Mann tötet. Und er war live dabei, wie der Kerl in seinem Todesschmerz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie haben keine Ahnung, was sie tun. Oh, das hat er gehört, da bin ich zutiefst überzeugt. Der war dabei. Was hat das bei diesem Saulus ausgelöst? Wir wissen es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Stephanus so ein erstes Puzzlestein war in diesem geistlichen Werdegang von Saulus zum Paulus. Aber wie gesagt, das sind reine Spekulationen. Die Schrift sagt es nicht. Das zweite Werkzeug ist dann Damaskus, das kennen wir. Er will diese Leute, alle Leute müssen weg, alle Christen müssen weg. Und er geht nach Damaskus und Jesus begegnet ihm, er ist blind und sagt ihm, geh nach Damaskus und warte, ich schicke dir jemanden. So, er ist Jesus begegnet. Und jetzt kommt das nächste Puzzleteil, jetzt kommt der Hananias. Der Hananias bekommt den Auftrag, er soll zu diesem Todfeind der Christen damals gehen und soll ihm die Hände auflegen und soll ihm helfen. Und ich stelle mir vor, ganz praktisch, stelle mir vor, jetzt kommst du den Auftrag, zu irgendjemandem zu gehen, wo du sagst, ich habe die größte Angst vor der Person. Die will mir ans Leder, zu der gehe ich definitiv nicht. Und Hananias, ich stelle mir vor, wie er zu seiner Frau heimgeht und sagt, du Schatz, Jesus hat gesagt, ich soll zu diesem Saulus gehen. Sagt, du spinnst ja. Das ist ja absolut eine Farce. Ich will meine Kinder nicht alleine ziehen. Du bleibst schön hier. Stell mir vor, wie er am Abend zum Ältestenkreis geht. Genau das Gleiche sagt, die sagen, hallo, 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 du bist unser bestes Pferd im Stall, du bist unser Pastor, unser Hirte. Wenn du weg bist, was wird denn aus uns? Aber, da lesen wir ganz kurz in die Apostelgeschichte, was der Herr zu ihm gesagt hat. Doch der Herr sprach zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 15, wörtlich nach Luther, geh nur hin, Hananias, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und Hananias geht. Er geht tatsächlich. Der Kerl hat Mumm. Er geht. Er legt ihm die Hände auf Er nennt ihn sogar Bruder. Und so nimmt alles seinen Lauf. Hananias wurde zum Werkzeug, weil er sein Wohlergehen dem Willen Gottes untergeordnet hat. Häufig ist so, die Werkzeuge wissen ja nicht, was der Meister mit mir macht, aber ich soll verfügbar sein, ich muss nicht immer alles wissen. Dann haben wir die Zeit in Arabien, das war sicher auch ein Werkzeug, da wissen wir nur in Galater 1 was davon. Kleine Auszeit, 3 Jahre, vielleicht eine Bibelschule, die Zusammenhänge, Neutestament, Alttestament, gehe ich davon aus, aber wir lesen auch nicht wirklich was davon, was dort passiert ist. Auch sehr spannend. Und dann will er aber mit den Aposteln in Jerusalem, will er connecten, er will sich vorstellen, aber die haben Angst vor ihm, die lassen ihn, die wollen sich nicht treffen mit ihm. Und jetzt braucht es den Barnabas. Und er sagt, du, diese Bekehrung ist wirklich echt. Kommt, lasst uns zusammenkommen. Er baut die Brücke zum Saulus und so wird Paulus dann offiziell auch anerkannt bei dem damaligen geistlichen Führer und so kann alles dann losgehen. Was wäre gewesen, wenn der Hananias, der Barnabas nicht bereit gewesen wäre, sich zur Verfügung zu stellen? Na, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Herr einen anderen Plan gehabt, aber wir merken, wie wichtig Werkzeuge in Gottes Hand sind. Kommt zum Schluss. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Ein Werkzeug soll dienen. Es strebt nicht nach Anerkennung. Und ein Werkzeug weiß nicht immer, was der Meister vorhat. Aber es stellt sich dennoch zur Verfügung. Geht es uns nicht auch oft so? Wir haben keine Ahnung, was Gott vorhat mit uns. Und deshalb hüten wir uns davor, zu sagen, Herr, mach, was du denkst, weil wir wollen die Kontrolle haben. Aber ich mache uns bewusst, wer ich bin. Ich bin nur das Werkzeug. Der Meister ist, der Chef ist Jesus. Also muss ich nicht alles wissen. Ich soll einfach vertrauen, dass er es gut meint mit mir. Dass er mich nicht überfordert, dass er meine Belastungsgrenzen kennt, die anders sind wie deine. Und dass es okay ist. Und merken wir, wie wichtig solche Werkzeuge in Gottes Hand sind. Und ich mache dir Mut, überleg dir mal, welche Werkzeuge hat der Herr Jesus gebraucht, um dich auf Spur zu bringen? Um dich dahin zu bringen, wo du jetzt bist. Und wenn du die Gedanken gemacht hast, dann sag es diesen Werkzeugen mal. Vielleicht sind sie schon lange nicht mehr in deinem Leben. Ruf mal kurz an, eine E-Mail. Hey, ich danke dir, dass du damals für mich da warst. Und gleichzeitig die Frage, sind wir Werkzeuge Gottes? Weiß ich überhaupt, was Gott von mir will, für was ich da bin, und darf der Herr mich gebrauchen? Ich mache dir Mut, ganz konkret, sag es Jesus. Jesus, da bin ich. Wenn du so jemand wie mich willst, hier bin ich. Meine Stärken, meine Schwächen, meine Belastungsgrenzen, aber nimm mich. Und ich bin überzeugt, dass es Menschen hier gibt, auch die dir helfen können, deine Begabungen zu entdecken und dass du das findest, was dir wirklich Spaß macht, wo du wirklich dienen kannst. Ich merke, es ist immer wieder herausfordernd, muss immer wieder auch sich selber überlegen, ist das noch dran, braucht es eine Änderung, aber es ist so hilfreich, so wertvoll, wenn man merkt, man ist da, wo Gott einen haben will. Ich möchte noch beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir. Danke, dass du uns eh und je geliebt hast, dass du uns wunderbar geschaffen hast, dass wir ein Unikat sind. Bitte hilf uns dabei, das nie zu vergessen. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, wie es uns wirklich geht, wo unser Werkzeug vielleicht ein paar Dellen gekriegt hat, weil das Dienen und auch das Unterwegssein mit Menschen manchmal sehr schmerzhaft sein kann. Jesus, du möchtest uns wieder neu herstellen, uns neu wieder ausrichten, uns neu zum Segen setzen, dass egal wo wir sind, dass wir für dich dort sind und dass wir ein Segen sind für dich und für unsere Mitmenschen. Herr Jesus, vielen Dank, hast du versprochen, uns nicht über unsere Belastungsgrenzen hinweg zu belasten, sondern du siehst uns, du kennst uns. Hilf uns auch selbst, dass wir das verstehen, uns so annehmen können, wie wir sind. und nicht die ganze Zeit versuchen, ein Hammer zu sein, wenn wir Schraubenzieher sind. Da tun wir uns Unrecht, wenn wir uns vergleichen mit anderen Christen, mit anderen Geschwistern, die einfach andere Begabungen haben wie wir. Danke, Jesus. Möchtest du jeden Einzelnen segnen in der Umsetzung von dieser Wahrheit. Amen.